Schönen guten Tag und willkommen im Podcast auf Air, die B-Seite des Interviews. Mein Name ist Wenke Fiedler. Der folgende Gast ist selber Musiker, aber vor allem ist er auch ein Psychologe. Er ist noch gerade dabei, seine Prüfungen zu bestehen. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil mein lieber Kollege Jan Kuhn, der diesen Podcast produziert, der den für mich schneidet, weil der selber auch ganz viel im Festival Sommer unterwegs war und die Visitenkarte von Jason tatsächlich überall hat liegen sehen, mir das abfotografiert hat und gefragt hat, wer der denn nicht etwas für deinen Podcast? Natürlich habe ich ihn eingeladen, es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis er die Zeit gefunden hat, nach Berlin zu kommen. Das Gespräch war wahnsinnig interessant. Wir haben natürlich sehr viel über psychologische Fakten und wissenschaftliche Ausbildung und natürlich auch über das Leben als Musikerin von den Schattenseiten gesprochen. Das, was viele Menschen nicht sehen. Also viele sehen MusikerInnen, macht Platten, geht auf Tour, aber was sind die Schattenseiten davon? Da gibt es ganz viele von. Es ist also kein Wunder, dass viele Artists unter Angststörungen oder Depressionen leiden. Das hat alles seine Gründe. Darüber haben wir gesprochen. Und bevor wir jetzt in die Folge reinstarten, würde ich euch bitte noch bitten, diesen Kanal zu abonnieren. Also die Podcast-Plattform eures Vertrauens, wo ihr das hier gerade hört, könnt ihr natürlich ganz gerne auf den Abo-Knopf drücken. Ihr könnt auch gerne das Ganze bewerten. Das hilft, dem Podcast gesehen zu werden. Und es ist ein Videopodcast, das heißt auch auf YouTube gerne abonnieren und gerne kommentieren. Und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in diese Folge mit Jason Bartsch. Ganz viel Spaß dabei. So, du bist der Jason Bartsch. Schönen guten Tag.
Hallo.
Wir haben tatsächlich bis vor 5 Minuten noch nie miteinander gesprochen.
Ja.
Der Produzent von dem Podcast hier, Jan Kuhn, der ist bei Großstadtgeflüster, geht mit denen auf Tour und hat deine Visitenkarten im Backstage auf Festivals immer wieder gesehen und hat mir dann einen Screenshot geschickt und gesagt, Wenke, könnte dich das interessieren?
Ja, so schön, so lustig. Also ja, Großstadtgeflüster, einfach tolle Leute. Wir waren viel unterwegs im Sommer und lustig, wie klein die Welt ist.
Ja, aber wirklich. Und ich finde es geil, dass du da Visitenkarten hinterlegst. Also du bist klinischer Psychologe. Mhm. Du hast an der Uni Bochum studiert. Du bist aber auch Poetry Slammer.
Mhm.
Du bist psychologischer Berater für MusikerInnen, Crews und Agenturen und selber seit 15 Jahren Teil der Musikszene bei Empire Years und das Lumpenpack.
Genau, die eine Band gibt's nicht mehr, die andere schon.
So, dann habe ich das ja schon mal richtig recherchiert, dann kriege ich da eine 1+.
Ja, von mir kriegst du die.
Sehr gut. Und seit 6 Jahren bist du Tourmusiker und Songwriter.
Mhm.
Und das habe ich jetzt in der letzten Folge mit Josi Miller schon kurz angesprochen. Sie hat selber eine Therapie gesucht, weil sie angefangen hat, Panikattacken zu bekommen auf der Bühne vor Tausenden von Menschen. Und dann hat sie eine Therapie versucht bei einer Psychologin, die jetzt nicht auf MusikerInnen spezialisiert ist und die ist darauf nicht klargekommen, weil MusikerInnen haben ein anderes Leben. Also erstmal, sie haben andere Uhrzeiten, wie sie arbeiten und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass sie künstlerisch sind, ganz oft hochsensibel, ganz oft bis tief in die Nacht arbeiten und natürlich kann jemand, der nicht weiß, wie das ist, auf einer Bühne vor Tausenden von Menschen zu stehen, der kann das natürlich nicht nachvollziehen. Ja, mach mal.
Ja, genau. Ja, absolut.
So, was hast du denn für Fälle am meisten im Moment? Weil ich merke, wenn ich Interviews im Radio mache, dass ganz viele aktuell eine Angststörung haben, Depressionen oder auch ganz viele neurodivergent sind. Was kannst du da sagen drüber?
Also vielleicht sollte man zuerst einmal sagen, dass es gibt einen Interessenverband, der heißt Mental Health in Music und da bin ich jetzt seit dem Sommer auch Teil von, weil ich erst seit dem Sommer Psychologe bin. Ich habe mein Studium jetzt abgeschlossen.
Gratuliere.
Dankeschön. Und zwar nach der neuen Approbationsordnung. Das heißt, ich komme tatsächlich jetzt gerade vorgestern hatte ich meine Approbationsprüfung zum Psychotherapeuten.
Ui.
Und ich glaube, es lief ganz gut. Aber also ich fange gerade an, ja. Also meine klinische Erfahrung als Psychotherapeutin in Ausbildung, darüber kann ich vielleicht mehr erzählen.
Mhm.
Und gleichzeitig ist jetzt so quasi die Idee, psychologische Beratung überhaupt erstmal richtig anzubieten, weil wie du sagst, es gibt eine totale Leerstelle, ne? Also vor allem für Musikerinnen und Musiker. Wenn man überlegt, dass Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen das Fachwissen haben, aber sich überhaupt nicht auskennen in dieser ganzen Lebenswelt. Und ich meine, das, was du beschreibst, ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, ne? Ich meine, wenn man auch darüber spricht, wie anstrengend Touren ist, wie anstrengend es ist, in einem fahrenden Bus zu schlafen, der ständige Leistungsdruck etc. So, und das erlebe ich natürlich so in meiner Lebenswelt als Musiker die ganze Zeit. Und ich sehe, dass viele Leute darunter ächzen. Und ich glaube, so der Wunsch, der dahinter steckt, das jetzt überhaupt erst so ans Laufen zu bringen, ist, da eben eine Anlaufstelle zu sein, ne? Und da eben so diesen Raum aufzumachen. Das heißt, was ich nicht so viel erzählen kann, ist jetzt, wie sieht's da tatsächlich aus? Weil das ist neu, das fängt jetzt gerade an, dass ich das mache. Also diese Visitenkarten, von denen du erzählt hast, diese Postkarten, die sind natürlich ein Angebot, Beratung anzubieten und einfach zu sagen, hey, hier ist jemand, ihr seid nicht alleine, ich weiß, wie es euch geht, ich kenne das tatsächlich, ich bin ja auch nach wie vor unterwegs. Genau, aber eben auch so quasi die Aufmerksamkeit überhaupt erst so entstehen zu lassen.
Mhm. Ja? Was auch viele MusikerInnen mir immer berichten, dass du, was du jetzt nicht genannt hast, also du hast genannt auf der Tour, das Leben auf der Tour, immer dieses im Bus sitzen, warten. Mhm. Also man wartet ja, bis die Show losgeht und dann hat man extrem viele Hormone, die kicken, alles ist mega geil.
Ja.
Und dann geht man, wenn man es gut hat, in ein Hotel und dann ist man ganz alleine. Und dann nach der Tour mit diesem ewigen Auf und Ab, jeden Tag, jede Nacht auf und ab, kommt man nach Hause und dann muss man wieder selber kochen, hat man kein ekelhaftes Catering, wo man sich drüber aufregen kann.
Kennt sich sehr gut aus, ja.
Naja, ich habe viele MusikerInnen immer im Interview und die erzählen alle dasselbe, ne? Also das sind die Schattenseiten, was die Menschen, die die Musik hören, die denken nicht drüber nach. Und die sagen, du hast es ja gut, du arbeitest ja nur eine Stunde am Tag. Ja, es gehört viel mehr dazu, ne?
Absolut.
Also deswegen. Und dann dieses Tief. Das höre ich von ganz vielen. Dieses Tief nach der Tour, es war vor der Tour alles schön, während der Tour war alles schön. Und dann kommt man zu Hause an, man muss seine Wäsche wieder waschen, man muss seine Rechnungen bezahlen, man muss seine Buchhaltung machen.
Ja.
Und da kommen auch viele nicht drauf klar. Und ich stelle mir das auch ganz, ganz schlimm vor.
Ja, also absolut. Und ich kann mir gar nicht, ich werde immer eher perplex, wenn Leute sagen, ach, bei mir ist das gar nicht so schlimm. Ich finde das ganz toll, dass es Menschen gibt, die das anscheinend nicht so stark haben. Aber ich meine, allein neurobiologisch, du hast es gerade schon gesagt, ne? Also du schüttest so viele Hormone aus, dein ganzer Körper ist die ganze Zeit auf Hochspannung trainiert. Mhm. Der muss ja irgendwie wieder ein Gleichgewicht herstellen. Mhm. Und das ist einfach krass, ne? Also diese Postur, ich sag mal, depressive Verstimmung, die, glaube ich, total viele Leute kennen, dass man einfach sich körperlich total entkräftet fühlt, ne? Dass man müde ist, dass man sich für nichts mehr richtig interessieren kann. Das ist total normal. Und ich glaube, allein schon das zu erfahren, ja, dass es eigentlich allen so geht, dass man darüber spricht, dass man sich vielleicht austauscht, was kann man machen, ne? Also da gibt es ja total viele Möglichkeiten und da muss man auch was Individuelles finden, ne? Also was dem einen hilft, hilft dem anderen vielleicht nicht, aber allein der Austausch würde ja schon total vielen Leuten helfen, ne? Also ich zum Beispiel, wenn ich von der Tour komme, ich brauche einfache Haushaltsaufgaben, weil wenn ich mich hinlege, dann höre ich meinen Kopf zu sehr, ne?
Ah, ja.
Also dann ist es echt so, dann ist so, man nennt das in der Psychologie Post-Event-Processing, das haben manche Leute, manche haben das weniger, aber so im Prinzip kennen wir das, glaube ich, alle, wenn wir irgendwas Krasses erlebt haben, irgendeine Situation, die uns sehr berührt hat oder emotional stark gefärbt war, dann gehen wir die im Kopf nochmal durch und wir fragen uns, okay, wie habe ich mich da verhalten? Wie war das? Wie muss ich die Situation einschätzen? Leute, die es besonders oft haben, sind Menschen, die sozial phobisch sind, ne?
Oh ja.
Ne? Dass sie halt natürlich im Nachhinein sich immer wieder fragen, oh Gott, hoffentlich haben die Leute nicht gemerkt, wie sehr ich geschwitzt habe, etc. Ne? Also total schrecklich.
Und darunter leiden auch Artists.
Also das ist ja ein ganz normaler Gedankenprozess, oder? Mhm. Dass man sich danach fragt, war ich jetzt gut genug? War die Show gut genug? Habe ich das gut genug gemacht? Und diese ganzen Eindrücke, im schlimmsten Fall nach 2 Wochen Tour und 8 Shows, das kann ich nicht sofort so auf mich zukommen lassen. Deswegen mache ich sehr viel Hausarbeit. Ich mache dann Küchenarbeit, räume alles aus, ich übernehme dann so phasenweise 100% im Haushalt zu Hause und das tut mir gut.
Dass du etwas zu machen bekommst.
Genau.
Also körperlich was machen, lenkt den Kopf sozusagen ab, dass der dich literally fickt.
Ja, eigentlich genau das, ja. Okay. Eigentlich eine Vermeidungsstrategie, ne? Irgendwie.
Aber eine gute. Du machst
ganz
ja
genau,
was.
Das wollte ich gerade sagen. Ja, richtig. Ich finde nämlich auch, also Vermeidung ist ja, man sagt ja häufig, Vermeidung ist eher tendenziell was Schlechtes, ne? Vor allem, wenn es darum geht, Dinge zu vermeiden, denen man sich stellen sollte. Aber in dem Fall finde ich das total produktiv zu sagen, ich weiß, das ist eine begrenzte Zeit, ja, mir geht es dann irgendwie 2-3 Tage nicht so gut und zwar auch so gradient besser verlaufend, also nach 2 Tagen schon besser als nach einem Tag etc. So, und dann weiß ich halt, okay, dann beschäftige ich mich jetzt und nehme mir einfache Dinge vor und dann wird es besser.
Redest du dann auch mit dir selber? Also ich ertappe mich dabei, wenn ich ganz viel sozialisiert habe, also zum Beispiel viele Interviews hatte oder auch Events moderiert habe, dass ich dann merke, okay, ich bin introvertiert, ich brauche jetzt wieder Zeit für mich. Und ich habe es mir zum Ritual gemacht. Ich bin jemand, der macht die ganze Küche, versaut die Küche komplett. Ich habe keinen Bock, das dann direkt einzuräumen. Ja. Und ich lasse mir das für morgens. Ja. Und morgens mache ich das ganz bewusst, dass ich dann meine Küche sauber mache und die Spülmaschine ein- und ausräume. Und währenddem spreche ich zum Teil mit mir selber und sage, okay, du hast das und das erlebt, du hast so und so reagiert. Also so ein Gespräch mit mir selber.
Ah, okay.
Ist das weird?
Nein, das ist überhaupt nicht weird. Das ist total toll. Ja, oder? Also ich finde sowieso, Selbstgespräche sollte man viel stärker normalisieren. Mhm. Also ich spreche auch total gern mit mir, aber ich mache das eigentlich nur, wenn ich mich total sicher fühle. Und irgendwie gibt mir das gerade so voll die Vibes, dass du dich da so sicher fühlst und das so schön für dich ist, dich mit dir selbst zu unterhalten. Das ist doch total schön. Das finde ich überhaupt nicht weird.
Okay, das ist schon mal beruhigend.
Ja, es ist ja, und vor allem es ist ja strukturierter und langsamer als Denken, mhm, oder? Also wenn man das ausspricht und dann, das hat ja eine viel tiefere Verarbeitungsebene, ja, oder? Du überlegst dir, was sagst du zu dir selbst, wie reagierst du auf dich selbst und strukturierst dich dabei ja, oder?
So halbwegs. Also so halbwegs. Für mich ist Struktur eh schon ein schwieriges Thema, ne? Ja. Wegen ADHS, mhm, aber ich versuche es. Deswegen brauche ich aber unter anderem auch dann ganz oft Gespräche mit FreundInnen, ja, dieses Spiegeln, ne? Wo ich dann immer zu Menschen sage, die sagen so, ja, nee, Therapie, ich glaube, das ist nichts für mich, so einer fremden Person, ja, meine tiefsten Ängste zu erzählen, das finde ich komisch, wo ich, ja, sage, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite sage ich so, du kannst zwar ChatGPT erzählen, wie du dich gerade fühlst, ja, aber du kriegst es nicht gespiegelt wie von einem Menschen. Und dann, mhm, kommt, das ist wie bei einem Selbstgespräch, dann kommst du auf andere Ideen, auf die du, ja, vielleicht noch nicht gekommen bist. Auch wenn die ganz simpel sind, hast du das schon mal probiert. Ja. Sowas. Ja. Und das macht halt Therapie aus, weil ich mir denke so, boah, das sind Sachen, die habe ich schon 100 Mal anderen geraten. Ich bin selbst nicht drauf gekommen, dass ich das vielleicht auch mal machen sollte.
Ja, wie toll. Ich finde, du sprichst da 2 total spannende Sachen an. Nämlich zum einen, gibt es ja so, seitdem es die Psychotherapie gibt, ja auch so Überlegungen, was ist es eigentlich, dass Psychotherapie wirkt? Mhm. Und bis heute gibt es so ganz wenig grundsätzliche Faktoren, auf die man psychotherapeutischen Erfolg zurückführen kann. Und einige von denen hast du jetzt gerade schon genannt, ne? Also jemand, der empathisch ist. Ja, Empathie ist ganz wichtig. Bedingungslose Wertschätzung. Du hast im besten Fall da jemanden sitzen, der an deiner Seite steht und dich, mhm, begleitet. Und zwar bedingungslos. Ja, also egal wie gut du etwas machst. Es ist ja eine Person, die dir helfen soll, die Dinge irgendwann besser zu machen. Und ich finde das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, Echtheit. Dass da ein echter Mensch sitzt, der kongruent mit seinen eigenen Gefühlen dir begegnet und, mhm, dir trotzdem wertschätzend begegnet. Ne? Das ist so voll der heilsame Raum. Und ich glaube nämlich auch, dass deswegen auch soziale Kontakte so wahnsinnig wichtig sind. Ne? Also einfach Menschen zu haben, ja, du nennst es Spiegeln, total schön, ne? Also wenn da Leute sind, die wirklich dein Gefühl haben, das aufnehmen und resonieren und dir irgendwas zurückgeben, das echt ist, das ist doch Magic.
Ja, voll. Also ich glaube, ich kann auch niemals drauf verzichten, muss ich sagen. Also Therapie zu machen, ja, mit immer natürlich 2 Jahren Pause dazwischen. Das wird ja so empfohlen von der Krankenkasse. Also du hast jetzt schon die empfehlen, mhm, vieles, das ist richtig. Einiges ist gut, aber nicht alles. Du hast jetzt schon deine Coping-Strategie genannt, dass du ganz, mhm, viele Cores im Haushalt übernimmst. Aber was würdest du jetzt einem tourenden Musiker oder einer Musikerin sagen? Eine Person, die wirklich so ein ganz krasses Tief hat, die, was weiß ich, jetzt nach der Tour schon 2-3 Tage auf der Couch sitzt, 5 Wäschekörbe voller Klamotten hat, mhm, und dann deine Visitenkarte irgendwo im Koffer findet und sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich so depressiv. Ich kann nicht mal Serie gucken. Ich gucke nur die Wand an. Mir geht's gar nicht gut. Was würdest du dieser Person empfehlen?
Also aus der Ferne würde ich erstmal keine Ratschläge geben, sondern sagen, schreib mir, lass uns sprechen, erzähl mir, was dich beschäftigt, warum das so schwer ist und erzähl mir vor allem, wie ich mir das vorstellen muss, weil ich finde, Was eben auch total häufig passiert, und das ist auch, finde ich, der Unterschied zwischen psychologischer Beratung und Psychotherapie, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass manchmal vor allem FreiberuflerInnen dazu tendieren, ihre eigenen Probleme kleinzureden. Mhm. Ne, weil ja immer wieder gesagt wird, du musst dich da durchbeißen, du musst dankbar sein. Es gibt auch auf dem neuen Tokotronic-Album diese tolle Zeile in Golden Years, so ein Song über eine Tour oder über ein Konzert, wo er spielt. Und es regnet irgendwie die ganze Zeit, da kommt diese Zeile, aber man muss ja dankbar sein. Und das ist so, das war so eine Zeile, die hat mich so umgehauen, weil ich echt sofort wusste, ja, eigentlich ist es so total verboten zu sagen, der Gig war voll scheiße. Das war voll der Scheiß-Gig. So, das hat mir keinen Bock gemacht. Alles daran war scheiße. Nicht die Leute davor, die sind nie das Problem, ne? Die haben, oder sehr selten, so, ne? So, und also eine Bagatellisierung, ja, das ist, ich darf mich nicht so anstellen, das ist doch hier alles so toll und so. Mhm. Also davon einfach ein Stück weit wegzukommen und vor allem auch so ein bisschen die Sensibilität dafür zu gewinnen. Also wenn du echt so ein, zwei Wochen gar nichts machen kannst und alles zu viel ist und es dir wirklich schlecht geht, dann sprechen wir ja auch dann irgendwann über klinische Depressionen. Und dann hilft dir auch eine psychologische Beratung nicht. Dann brauchst du eine Psychotherapie, ne? Oder empfehle ich eine Psychotherapie. Mhm. Und allein schon diese Entscheidung zu begleiten, das ist das, was psychologische Beratung kann. Und da muss man dann halt individuell gucken, ja? Also ich glaube, jeder von uns hat irgendwo in sich auch Mechanismen und Situationen und Möglichkeiten, in denen er oder sie gelernt hat, wie er oder sie gut aus so einer Situation rauskommen kann. Und ich glaube, die kann man auch aktivieren, die muss man finden, die muss man umsetzen, da muss man gucken, was passt. Da gibt es nicht die Generallösung. Ich kann jetzt nicht sagen, mach dies oder jenes, das hilft 50% der Leute, das hilft ja der Person dann auch nicht. Also es gibt eine Sache, du hast ja gerade gesagt, Krankenkassen empfehlen ganz viel. Eine Sache, die Krankenkassen immer empfehlen und die tatsächlich auch die Psychologie absolut abnehmen kann, ist Sport. Ja. Also das wird eigentlich immer empfohlen, wenn man sich depressiv verstimmt fühlt, eigentlich bei allen psychischen Herausforderungen, die man hat. Sport geht immer, aber Sport reicht ja oft nicht aus. Ist ja nicht so, als ob die Leute dann einmal joggen gehen und hey, wir sind geheilt, ja, mach mal das Fenster auf, ist eine Grapefruit. So ist es nicht, ja. Also es ist ja totaler Quatsch, aber Sport hilft immer. Ob es ausreichend hilft, das ist was anderes, ne? Aber
es ist ja auch schwer, gerade wenn man anfängt, in eine Depression reinzufallen, in dieses Loch. Man fühlt sich ja wie so ein schwerer Sack, sowohl körperlich wie emotional, sich dann aufzuraffen und Sport zu machen.
Ja.
Deswegen mache ich dann ganz oft einen Stupid Mental Health Walk.
Ja.
Toll. Ja, aber ich krieg's ganz oft nicht hin. Also ganz oft mache ich dann einfach eine Serie nach der anderen an.
Ja.
Und ich weiß dann aber, ich muss mir dann selber immer wieder sagen, das ist jetzt gerade einfach nur ein Zustand. Ich habe das schon sehr oft da rausgeschafft. Ich werde es auch jetzt wieder rausschaffen. Es ist auch zum Teil hormonell bedingt. Bei Frauen ist das ja nochmal anders. Mhm. Und ich weiß, in ein paar Tagen geht es wieder besser.
Ja.
So. Oh. Aber wenn man da nicht rauskommt und zum Beispiel noch nie Psychotherapie gemacht hat, magst du das mal erklären, den Unterschied zwischen psychologischer Berater und Psychotherapeut?
Gerne, kann ich machen, ja. Erstmal danke, dass du das geteilt hast. Also voll schön, dass du schon für dich so auch so den Gedanken hast, ich weiß, das geht vorbei. Ne?
Ja, das klingt theoretisch sehr einfach. Praktisch gesehen muss ich aber ganz krass gegen meine Dämonen kämpfen, muss ich wirklich sagen.
Ah, verstehe. Ja, also der Unterschied zwischen psychologischer Beratung und Psychotherapie ist, also tendenziell ist ja der Begriff Beratung eigentlich nicht geschützt. Ja, also das ist ja auch das große Problem. Es gibt ja auch viele Coaches, die sagen, sie helfen in Bezug auf Mental Health oder haben Möglichkeiten oder Modelle oder Manuale entwickelt, die gut helfen. Aber ob das jetzt empirisch abgesichert ist oder nicht, das kontrolliert niemand. Ja, also Beraterinnen und Berater, das ist erstmal ein ganz weites Feld.
Auch die Studienzeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Das sind ja Jahre gegen Monate.
Genau, also Berater kann sich theoretisch jeder nennen. Also auch, wir könnten auch, wir sitzen ja hier in Berlin, wir sitzen hier am Spreeufer. Du hast gerade gesagt, manchmal fahren hier Boote vorbei mit betrunkenen Leuten, die einfach feiern. Von denen könnte auch sich jeder Berater nennen, wenn er möchte, morgen.
Beruhigend.
Ja, total nicht. Und deswegen ist aber auch so wichtig, das zu sagen. Ne? Und das, was wir eben oder was der Interessenverband Mental Health and Music zum Beispiel anbietet, ist, wir sind alles Psychologen und Psychologinnen. Ne? Also es hat eine Evidenzbasiertheit. Wir sind nicht irgendwelche Leute, die das Gefühl haben, jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und zu wissen, wie alles funktioniert. Aber wir bringen zumindest das Fachwissen mit, um das so ein bisschen aufzubereiten. So, aber das muss bei Beratung nicht immer der Fall sein. Psychotherapie ist mittlerweile ein geschützter Begriff. Das ist aber neu. Na, also früher durfte sich auch jeder Psychotherapeut nennen. Früher war es auch so, das haben bestimmt auch alle, die diesen Podcast hören oder einige auf jeden Fall schon mal gesehen, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Die durften sich früher auch Psychotherapeutinnen nennen. Das dürfen sie heute streng genommen nicht mehr. Der Begriff ist jetzt geschützt. Psychotherapeutinnen sind Menschen, die, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die eben Psychologie studiert haben, nach dem neuen Approbationsgesetz und danach eine Approbationsprüfung abgelegt haben. Also wenn bei der Prüfung alles gut gegangen ist, zum Beispiel ich in 4-5 Wochen. Und wir dürfen halt Psychotherapie anbieten. Und Psychotherapie ist immer nur dann indiziert, wenn wirklich eine psychische Störung vorliegt. Ja, und dann eben quasi irgendwas gemacht werden muss, um den Leuten auch mit psychotherapeutischen Mitteln, also mit wissenschaftlichen Mitteln, zu helfen in einem interaktionellen Prozess. Ja, so ist Psychotherapie definiert, auf Augenhöhe gemeinsam Ziele zu formulieren und auch den Weg dahin gemeinsam zu bestreiten. Das ist Psychotherapie und das ist auch abgesichert und das darf nicht jeder machen. Beratung hingegen schon. Gleichzeitig kann aber Beratung auch schon früher intervenieren. Ja, also auch wenn die Depression noch, ich sag mal streng genommen, keine klinische Depression ist, aber sich einfach schon total beschissen anfühlt und man weiß, ich brauche hier jemanden, dann kann da psychologische Beratung in die Bresche springen und sagen, wir haben Methoden, in denen das gar nicht erst passiert. Das ist ja das große Problem, das im gesamten Gesundheitssystem herrscht. Prävention kostet vor allem die Versorger und Versorgerinnen zu viel. Und das ist ja eine falsche Denke. Also wenn wir wirklich früh genug ansetzen würden, dann würden sich ja auch total viele psychische Erkrankungen frühzeitig unterbinden lassen in ihrem Ausbruch. Ne?
Ja, das lese ich immer wieder und dann werde ich dezent angepisst.
Ja, es ist schrecklich. Vor allem, weil es gibt so viel Präventionsforschung. Ja, man weiß so oft, was die Risikofaktoren sind, welche Menschen man vielleicht wie erreichen müsste. Und wir sprechen da auch über Kinder und Jugendliche. Aber auch wenn wir über Erwachsene oder wenn wir über Berufsmusikerinnen sprechen, es gibt Anzeichen, bei denen solltest du hellhörig werden. Wenn du jedes Mal nach der Tour nach Hause kommst und es geht dir 5 Tage richtig beschissen, dann wäre das meines Erachtens nach ein Anzeichen, dass da irgendwas vielleicht nicht so läuft, wie es dein Körper eigentlich gern hätte.
Also, dass die Hormone wirklich nicht in Balance sind.
Ja, also es sind ja auch nicht immer die Hormone, ne? Also die Hormone sind ja so ein Teil der ganzen Erklärung. Also da sprechen wir jetzt auch, du musst mich unterbrechen, ne, wenn es zu
theoretisch wird. Ich finde es noch gar nicht kompliziert, ich finde es sehr interessant.
Okay, wie schön. Also die Idee, wie psychische Störungen überhaupt entstehen. Ja? Also wir sprechen heute von einem biopsychosozialen Modell. Ja, also wir können wir können eigentlich keine psychische Störung klar definieren, wie sie entsteht. Also bei keiner psychischen Störung. Wir sprechen immer über ein psychosoziales Entstehungsmodell, also biologische Faktoren, psychologische Faktoren und soziale Faktoren. Und das heißt, wir sprechen über Hormone, wir sprechen über genetische Risiken. Die sind bei manchen Störungen sind die größer, bei manchen sind die kleiner. Wir sprechen aber auch über die Herkunftsfamilie. Wir sprechen über frühe Bindungserfahrung. Wir sprechen über bestimmte Art zu denken, bestimmte Art Schlussfolgerungen durchzuführen oder auch so Glaubenssätze, die man als Kind mitgegeben bekommen hat. Aber wir sprechen auch über das Soziale. Wir sprechen über Armut. Wir sprechen über prekäre Arbeitssituationen.
Denn viele MusikerInnen, die leben wirklich am absoluten Minimum.
Du sagst es, ja, genau das. Ja. Und dann ja auch noch mit so einer totalen Identifikation, das hast du ja auch schon gesagt, ne? Also, dass man sich so sehr mit diesem Job identifiziert, dass es einem so wichtig ist, dass man wirklich als Mensch mit seiner Identität für seine Musik steht, das ist ja schon total riskant. Das ist ja gleichzeitig auch total schön, wenn es funktioniert. Das macht einen ja total erfüllen von Kopf bis Fuß. Aber deswegen.
Aber die Fans bezahlen nicht die Miete.
Ja, meistens nicht, ja. Ja, vor allem erst ab einem gewissen Punkt auch, ne? Das ist es ja auch. Ja, genau. Aber deswegen so diese, wenn es um Hormone geht, ja, Hormone spielen eine Rolle, auf jeden Fall. Bei manchen psychischen Herausforderungen mehr als bei anderen. Zum Beispiel bei Depressionen spricht man viel über Cortisol. Ja, dass es vielleicht das Cortisol ist, das vielleicht irgendwie so ein bisschen unfunktional reguliert ist im Körper. Aber das ist jetzt keine Erklärung. Genau.
Ich merke immer wieder, alleine schon in diesem Podcast, würde ich sagen, 2/3 sind neurodivergent.
Ja.
Also bei vielen, die lade ich ein, weil ich im Gespräch, im Interview, was ich mit ihnen vorher hatte, über ganz andere Sachen gesprochen habe. Und im Laufe des Gesprächs im Podcast finde ich dann raus, die haben ja auch ADHS. Das war mir gar nicht klar.
Ja.
Und es sind wirklich viele Artists, die ja. neurodivergent sind oder auch auf dem Autismus-Spektrum sind. Ja. Kannst du dir das irgendwie erklären? Hm. Also du als Person, nicht du jetzt als Mensch, der Psychologie studiert hat.
Ja, also ich glaube, ich würde es mir so erklären, dass es ja allgemein, würde ich sagen, eine gesellschaftliche Bewegung gibt, die versucht, da auch so gewisse Vorbehalte abzubauen, ein bisschen mehr Awareness zu schaffen, ne, offener darüber zu sprechen auch. Und ich glaube halt, dass das vielleicht eher ein Beobachtungseffekt ist, also dass es ein Selektionseffekt ist, dass man denkt, es seien vielleicht primär Musikerinnen oder Kreative, aber vielleicht sind es ja gerade das, die Pioniere, die gerade eben so viel zum Glück, so viel und offen auch bereit sind, darüber zu sprechen.
Ja.
Und falls es doch diese Verbindung geben sollte, dann vielleicht quasi so, also es wird ja immer so gesagt, ADHS, das ist ja so, das ist ja manchmal so die Grenzen sprengend. Ne? So, und ich finde, man kann das auch total umdrehen und sagen, ja, aber es ist manchmal auch Möglichkeiten schaffend.
Mhm.
Ja, also ich finde, wenn man jemandem sagt, dass er impulsiv ist, klingt da immer so ein Geschmäckle raus.
Mhm.
Ne? Und das ist ja so eine der drei Symptomgruppen bei ADHS, man ist impulsiv.
Gar nicht.
Und man könnte ja auch sagen, ja, oder man ist einfach wirklich, es ist einem sehr wichtig, seine Idee zu teilen.
Ja.
Ne? Und vielleicht ist diese Wichtigkeit für die eigenen Ideen und diese Überzeugung der Wichtigkeit der eigenen Idee, des eigenen Gefühls, ja, der eigenen Spannung, vielleicht hat das auch mit Kreativität zu tun.
Ja.
Und auch bei Autismus, oder? Also ich finde, bei Autismus auch da gibt es ja so eine Definition, was ist Autismus eigentlich laut Weltgesundheitsorganisation? Und es ist ja eine Schwierigkeit in der sozialen Interaktion, in der Kommunikation und dass man so stereotypes Verhalten zeigt. Ne? Und da könnte man vielleicht ja auch argumentieren und sagen, ja, wer nicht so viel kognitive Kapazitäten damit aufwenden muss, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Ja, ich sag's erstmal, ja. Also wer quasi mehr seiner kognitiven Kapazitäten dafür verwendet, das, was einen wirklich interessiert, zu verfolgen in einer Tiefe und einer Überzeugung, die vielleicht gesamtgesellschaftlich kritisch beäugt wird, das ist vielleicht ja ein Katalysator dafür, besonders viel Zeit auch mit seiner Kreativität zu verbringen. Und das reframed es halt. Ich war so ein bisschen vorsichtig, weil ich halt nicht sagen will, dass quasi Menschen, die sich auf dem Spektrum bewegen, weniger Kraft für soziale Interaktion aufwenden, weil das Gegenteil ist ja der Fall. Ne? Also wenn sie, das ist zumindest häufig so, da gibt es ja auch nicht, ein Autist ist nicht gleich die andere Autistin, das sind alles individuelle Personen, die ja auch…
Ist ein Spektrum, ne?
Ja, ganz genau, die ihre Erfahrungen mitbringen und aber den meisten, das haben sie ja gemein häufig, fallen eben soziale Interaktionen total schwer. Deswegen nicht, als ob sie sich dann aussuchen würden, das machen wir jetzt nicht oder das fällt uns jetzt schwer.
Mhm.
Genau, da wollte ich nur… vorsichtig sein, dass ich da nichts Falsches sage.
Ja, das ist ja auch bei ADHSlerInnen so, ne? Dass totale Begeisterung, wir wirken größtenteils extravertiert, also extra. Jetzt weiß ich dieses Wort, was ich so oft benutze, nicht mehr. Kommt.
Extravertiert?
Extravertiert, ja.
Ist toll, ja.
Ja, okay.
Ja.
Und auf der anderen Seite kann man geben, machen, hören.
Ja.
Und dann von einer Sekunde auf die andere ist so, alles zu laut, alles zu hell, alles zu viel. Fass mich nicht an, es riecht komisch hier. So, das ist typisch ADHS auch. Und das ist natürlich, wenn man auf Tour ist, wo wir dann wieder am Anfang sind, absolute Hölle.
Mhm.
Absolute Hölle, weil da hängt ja ganz viel dran. Man hat das ja alles im Voraus geplant, man hat ja im Voraus bezahlt, man hat ja Venues gebucht. Da sind noch andere Menschen, die mit dran arbeiten und das hat Robbie Williams, finde ich, in seiner, ich glaube, Netflix oder Disney-Doku in vier Teilen sehr gut erklärt. Also der sitzt zu Hause in seiner Villa, geht seine alten Videos durch, zum Beispiel Napworth, wo er vor, glaube ich, 80.000 Menschen gespielt hat. Und da zeigt, da wird in dem Video das erste Mal Material gezeigt, wie er wirklich eine Panikattacke bekommt und sagt, ich kann nicht vor die Leute gehen, ich kann es nicht, es sind jetzt Millionen, ich werde über Millionen verklagt, ich kann es nicht.
Ja.
Und er geht dann trotzdem auf die Bühne und hat diese Show abgerockt und erzählt, es geht ihm immer noch gleich, bevor er auf die Bühne geht. Also der hat so viele Sachen und der redet jetzt über das, all das, weil es jetzt andere Menschen gibt, die das auch hören und fühlen. Und wenn es nur eine Person ist, der er helfen kann, dann, und das finde ich mega.
Ja, ich auch. Ja, tolle Geschichte. Ich finde es richtig schön. Also wusste ich auch gar nicht, ne, von Robbie Williams. Ich wusste, ich habe nur von ihm mal diesen, da ist mir dieser Post in meinen Insta-Feed gespült worden, wo er darüber spricht, warum er manchmal Fans, wenn sie ihn fragen in der Öffentlichkeit, wenn sie ihn sehen und ihn nach Autogrammen fragen, warum er dann nicht antworten kann.
Ah ja? Was hat er gesagt?
Ja, dass er, also es war ganz toll, ganz toller Post, wo er halt erklärt so, ich liebe alle meine Fans, ich finde es total toll, erkannt zu werden und wertgeschätzt zu werden, aber wenn ich zum Beispiel gerade von einem Konzert komme und ich bin im Flugzeug und es geht mir schlecht, ich habe schlecht geschlafen, ich habe Kopfweh, keine Ahnung, ich habe keine Privatsphäre in meinem Leben, ich kann nicht anders, so, und ja, das war toll. Anscheinend hat er da echt irgendwie so eine Wachsamkeit dafür, ne? Mhm. Aber ich finde auch, und das möchte ich auch nochmal sagen, wie krass, dass Musikerinnen sich das trauen, oder? Wie schön ist das? Wie toll ist das? Ich meine, wir haben kurz bevor wir angefangen haben, haben wir kurz über Mina Richman gesprochen, mhm, die ja auch hier war, die ich auch
liebe
sehr
gut. Liebe Grüße.
Ja, ganz liebe Grüße, die ich nämlich auch persönlich gut kenne. Und bei ihr ist das auch, dass sie diesen Song hat, ja, über ADHD, mhm, und dass sie auch viel darüber spricht. Das ist so besonders, das ist so toll, ja, dass da Menschen bereit sind, darüber zu sprechen, zu sagen, so geht's mir. Ich bin nicht die Einzige, das weiß ich, mhm, aber wenn ich hier sitze und Lieder darüber singe und darüber spreche,
ja, das ist
dann
krass,
erreicht das Leute.
Weil das ist natürlich auch mit Angst überwinden verbunden, ne? Also, mhm, ich meine, ich glaube, es war sogar Mina, die mir gesagt hatte, dass man zum Beispiel nach Neuseeland nicht einwandern kann, wenn man Autistin ist.
Was?
Ja, weil das zu viel medizinische... weil man dann zu oft zum Arzt gehen muss. Irgendetwas, irgendwie sowas. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Ich habe das dann auch mal gegoogelt. Also man kann da wohl einreisen als Touristin, aber man darf da nicht einwandern, weil die Gesetze mit medizinischen Fachkräften und PsychologInnen und Therapien da irgendwie begrenzt sind, weil das Land irgendwie viel unbewohnt ist und da, das ist irgendwie schwieriger. Jetzt habe ich mich da gerade um Kopf und Kragen erklärt mit Neuseeland und habe meinen Punkt verloren.
Ist nicht schlimm, ich muss dazu sagen, dass mich das schockiert, ehrlich gesagt.
Ja, es ist genauso habe ich auch reagiert.
Ja.
So habe ich auch reagiert. Und da ist natürlich die Angst, und das habe ich dann letztens auch von einem deutschen Influencer gesehen, der aber auch, glaube ich, Psychotherapeut ist. Ich glaube, systemischer Therapeut ist der selber ADHS hat, und der hat ein Video darüber gemacht, dass in Amerika darüber nachgedacht wird, dass neurodivergente Menschen, also ADHSlerInnen, AutistInnen, BorderlinerInnen, Bipolare, dass die auf eine Farm gehen sollen als Kur und da Gemüse anbauen sollen.
Ja.
Und
damit sie einfach aus der Gesellschaft verschwinden, wahrscheinlich.
Ja.
Nicht? Aus so einem...
Ja.
Und ich
habe mir das angeguckt und ich habe am ganzen Körper, ich habe Schweißausbruch bekommen, und ich habe in dem Moment auch mein Insta geändert und mein ADHS rausgenommen.
Ah krass, aus Angst, dass das irgendwann dir zum Verhängnis werden könnte?
Ja, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht und ich funktioniere ja in dieser Gesellschaft, weil ich zur Therapie gehe, weil ich mich mit mir selber auseinandersetze, aber das hat mir krass Angst gemacht. Also zum Glück sind wir hier in Europa und es gibt noch andere Gesetze, ne? Aber was da gerade in Amerika abgeht, das ist völlig krank.
Ja, und also ich will jetzt auch keine Ängste schüren, aber also auch hier in Deutschland, es gibt ja immer alle paar Jubeljahre, kommt ja immer wieder auch mal ein Politiker, meistens aus dem konservativen Spektrum, auf die Idee, dann die Menschen doch in Listen irgendwie zusammenzufassen. Mhm. Da wird dann immer als Argument Kriminalprävention, als Prävention plötzlich ganz interessant, ne? Irgendwie angebracht. Aber das ist ja, also müssen wir ja nicht drüber sprechen, dass das widerwärtig ist, absolut unmoralisch ist.
Ja.
Und natürlich auch den ganzen Fortschritt der letzten Jahrzehnte, die Öffnung, die Sensibilisierung, die Entstigmatisierung zurückdrehen will. Ne?
Ja.
Und das ist, da wird dann plötzlich ein Kulturkampf ausgefochten auf dem Rücken von Menschen, du hast es gerade gesagt, du hast es dir nicht ausgesucht, von Menschen, die leiden und schon immer leiden und die sich auch gewünscht hätten, ein Leben zu haben, in dem sie ein bisschen weniger hätten leiden müssen, darunter, wie sie sind.
Ja.
Und ja, es tut mir total leid, das zu hören, dass das bei dir auch so war. Also ich kann mich da nicht so, ich weiß nicht, wie es sich angefühlt haben muss für dich. Ich kenne das nur, dass ich auch manchmal denke, also ich kenne diese Angst, dass man vielleicht zur Zielscheibe werden könnte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das noch irgendwie mit meiner Psyche, mit meinem psychischen Zustand zu tun hat, das ist ja, muss sich ja hilflos gefühlt haben wahrscheinlich.
Ziemlich. Naja, es ist so, wie wenn jetzt ein Vergleich auf von Geist, also es ist ja ein psychisches Problem oder eine hormonelle Imbalance, das ADHS. Wenn wir das jetzt zum Beispiel auf ein kaputtes Knie münzen, jetzt müssen wir alle Menschen mit einem kaputten Knie registrieren, weil die sind speziell, die können irgendwie ein Problem für die Gesellschaft sein. Also das ist doch Quatsch.
Ja.
So.
Geht nicht.
Genau. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht hier Angst machen oder so, sondern.
Ja, lass uns davon mal weggehen.
Genau, lass uns mal weggehen davon. Ich wollte dich befragen, weil das halt so krass ist. Du hast es vorhin schon sehr gut erklärt mit Coach, Berater zu Psychotherapeut, der große Unterschied da. Wie viele Jahre hast du jetzt im Endeffekt studiert? Wie viele Jahre muss man machen, um Psychotherapeut zu werden? Du musst ja dann auch selber ganz viel Praktikum machen und jetzt auch selber Therapie machen.
Genau, also ich habe jetzt 5 Jahre studiert. Der neue reformierte Studiengang sieht so aus, dass quasi Teile, also früher war es so, da hat man auch 5 Jahre studiert, aber Psychologie und da war auch der Master klinische Psychologie, der war anders aufgebaut. Man musste auch nicht klinische Psychologie studieren, man konnte auch Arbeitspsychologie studieren und danach trotzdem Therapeut oder Therapeutin.
Ah ja, okay.
Genau. Man musste einfach Psychologie studieren, einfach in An- und Abführung, ja. 5 Jahre Psychologie studieren und dann eine Ausbildung machen. Ja, die dauert so 3, 4, 5 Jahre, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Die Leute sind alle hochverschuldet, müssen da für Institute teures Geld bezahlen, arbeiten dann in prekären Arbeits, ich krieg diesen Satz irgendwie mal heute nicht zusammen, eine prekäre Arbeitsumstände? Wie sagt man? Prekäre Arbeitssituationen.
Ja.
Ich sag das jetzt so.
Ja, klingt doch
genau.
Gut.
Also müssen dann halt in diesen prekären Arbeitssituationen arbeiten. Und das ist jetzt anders. Also bei uns ist es so, dass dieser reformierte Studiengang, der hat Teile aus dieser alten Ausbildung in den Masterstudiengang vorgezogen. Mhm. Also zum Beispiel die ambulante Therapie von einzelnen Patientinnen in enger Super- und Intervision, also mit bereits ausgebildeten Psychotherapeutin, ein sehr ausgedehntes, langes, stationäres Arbeitspraktikum, wo man auch sehr viel selber machen muss. Genau. Und jetzt habe ich quasi die Approbationsprüfung abgelegt und danach käme für mich etwas ganz Neues. Das gibt es jetzt erst seit 1 bis 2 Jahren und zwar eine Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten.
Ah ja.
Also ein weiterer Beruf, der geschaffen wurde. Analog zum Facharzt, ja, oder Fachärztin, also es gibt ja, ne, man kann dann Fachärztin für Psychiatrie werden oder Fachärztin für Neurologie, also jeder Facharzt, zu dem man geht, jede Fachärztin, HNO-Ärztin etc., die haben ja diese Facharzt- oder Fachärztinnen-Ausbildung gemacht und das gibt's jetzt auch für PsychotherapeutInnen, also eine 5-jährige Weiterbildung, wo man vom Psychotherapeuten, von der Psychotherapeutin zur Fachpsychotherapeutin ausgebildet wird.
Was ist da der Unterschied? Kannst du das mit einem Beispiel benennen?
Der Unterschied zu was?
Also du hast deinen Master gemacht und dann zu diesem Fachpsychotherapeuten.
Mhm. Also ich bin jetzt quasi, du hast ja gerade schon gesagt, du kennst einen systemischen Therapeuten. Es gibt ja verschiedene Verfahren.
Mhm.
Ja, also es gibt Psychotherapie ist nicht gleich Psychotherapie. Es gibt verschiedene Schulen. Und es zeichnet sich ja immer mehr das Bild ab, dass es eigentlich auch sinnvoll ist, nicht in diesen Schulen zu denken, sondern schulenübergreifend, weil alle Schulen voneinander lernen können. Und auch alle am Ende des Tages gleich wirksam sind.
Mhm.
Und das heißt, ich bin jetzt erstmal verfahrensübergreifend, nennt man das, verfahrensübergreifend ausgebildet als Psychotherapeut. Ich hatte alles im Master irgendwie mal ein bisschen, manches
also
stärker, manches weniger.
Verhaltenstherapie,
genau, es gibt die
Tiefenpsychologie, systemische Therapie, das vierte?
Ja, ist ein bisschen komplizierter, aber schon sehr gut. Die systemische Therapie und die Verhaltenstherapie. Dann gibt es die psychodynamischen Therapien, das sind die Tiefenpsychologie, aber auch die analytische Psychotherapie.
Ah, analytisch,
das ist aber noch keine Psychoanalyse, also es ist quasi eine psychotherapeutisch veränderte, also auf die Psychotherapie zugeschnittene Psychoanalyse, so muss man sich es vorstellen, jetzt ganz vereinfacht. Und dann gibt es noch das Verfahren der Neuropsychotherapie.
Mhm.
Also das ist die Psychotherapie innerhalb von 5 Jahren nach einer hirnorganischen Schädigung oder hirnorganischen Erkrankung. Es gibt es ja auch häufig, dass Menschen einen Schlaganfall haben und dann ihre Persönlichkeit verändert ist. Genau. Und ich bin quasi verfahrensübergreifend ausgebildet, aber dadurch natürlich in allem irgendwie nur so ein bisschen. Mhm. Ne? Also bei uns, die Uni ist stark verhaltenstherapeutisch orientiert. Da kenne ich mich, glaube ich, sehr gut aus, würde ich sagen. Oder ich kenne mich gut aus. Bei den anderen wird es dann schon ein bisschen dünner. Ich persönlich interessiere mich sehr für systemische Therapie. Ich finde die Idee und die Haltung so schön, weil sie ressourcenorientiert ist, weil sie versucht, neue Möglichkeiten auszuloten und nicht immer nur auf die Krankheit zu gucken. Und genau. Aber das macht man dann in der Fachpsychotherapieausbildung. Da sucht man sich ein Verfahren aus, sucht sich eine Altersspanne aus und dann vertieft man sich da. Weil das ist auch, also ich hatte jetzt in meiner Zeit Erwachsene und Kinder und Jugendliche. Mhm. Ne? Also auch altersspannenübergreifend oder lebensspannenübergreifend ausgebildet.
Mir war das gar nicht klar, dass man das Alter auch aussucht.
Ja.
Das ist genau, ja krass.
Bislang gab es quasi die Berufe psychologische Psychotherapeutin. Ne? Das ist der alte Begriff für Psychotherapeuten. Ja. Die hießen nicht Psychotherapeutinnen, die hießen psychologische Psychotherapeutinnen. Das kann man dann jetzt quasi bald nicht mehr werden.
Okay.
Ne? Jetzt heißt man dann noch Psychotherapeutin. Und es gab Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutinnen.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Wenn man dann ein Erstgespräch sucht und dann diese auf therapie.de, glaube ich, dann alle durchgeht, da sieht man dann immer, okay, die machen Kinder, das da brauche ich gar nicht schreiben.
Ja, genau. Ja.
Ah, ja,
du in dem Fall nicht. Ja.
Nee, ich bin leider nicht mehr so jung. Genau. Also das heißt, im Endeffekt, wie viele Jahre studiert man, bis man fertig ist und dann Menschen, die mit einer Störung dann therapieren darf? Weil, also.
Ja, das kann man gar nicht so klar beantworten, würde ich sagen. Ich wünschte, es wäre so viel leichter. Aber es ist Horror. Es ist ja selbst für uns, die da drin stecken, manchmal schwer zu durchblicken. Aber also. Streng genommen 5 Jahre. 5 Jahre in Regelstudienzeit. Dann muss man diese Approbationsprüfung machen. Die ist auch nicht ganz ohne. Also da macht man auch so einen Praxistest. Ich war jetzt so mit Schauspielpatientinnen, wurde da geprüft vom Landesprüfungsamt, muss ein Fachgespräch führen. Und dann darf man psychotherapeutisch arbeiten. Aber solange man noch kein Fachpsychotherapeut, keine Fachpsychotherapeutin ist, immer nur unter Supervision. Also immer nur mit jemandem, der auch regelmäßig mit drüber guckt, der schaut. Also gerade ist zum Beispiel das Konzept, ich habe ja gerade gesagt, es gibt es noch nicht so in der Form, nicht so breit disseminiert. Aber es gibt so erste Pilotprojekte und da ist es dann meistens so, dass quasi die Leute, die jetzt mit mir aufgehört haben und jetzt anfangen, in die Weiterbildung zu gehen, die haben dann so 20 Patientinnen in der Woche und müssen dann halt jede Woche auch einmal quasi sich supervidieren lassen. Also einfach mit jemandem auch drüber sprechen. Das ist ja ohnehin total gut und total sinnvoll.
Weil also kann auch der oder die Therapeutin sich mal spiegeln.
Auf jeden Fall, das ist so wichtig. Also ich finde, ein guter Psychotherapeut, eine gute Psychotherapeutin ist gewillt, sich ständig weiterzuentwickeln, sich regelmäßig auszutauschen, sowohl mit Menschen, die weiterentwickelt sind, die weiter ausgebildet sind. Also das sind ja extra sogenannte Supervisoren, Supervisorinnen, das kann nicht jeder einfach machen. Aber auch Intervision, also einfach mit Kolleginnen sprechen, mit Leuten zusammen sprechen. Also je interdisziplinärer, je mehr Leute zusammenkommen, je mehr Wachstumsgedanke da auch drinsteckt, ja, also oder Fruchtbarkeitsgedanke, wenn mehrere Leute drauf gucken, desto besser ist es doch. Also ich habe heute noch so ein Reel gesehen über Machtmissbrauch in der Psychotherapie. Das ist natürlich das andere Extrem, das ganz starke Extrem. Ja, aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja eine Beziehung zwischen zwei Personen, in die sonst niemand reingucken würde.
Mhm.
Und man hat doch auch blinde Flecken. Jeder hat blinde Flecken, jeder Psychotherapeut hat auch blinde Flecken. Und da braucht man auch Leute, die mal drüber gucken und sagen, du, da und da, das sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Oder versuch's mal so. Oder vielleicht siehst du deine Patientin ganz falsch. Vielleicht sagt die das und das aus dem und dem Grund. Ne?
Ja.
Und ja, da gibt's auch Schulen, die das total kultivieren. Da sitzen dann auch zwei zusammen mit einer Patientin und diskutieren offen darüber, was sie denken, weil das für eine Patientin ja auch total fruchtbar sein kann. Also ja, die Möglichkeiten sind endlos, aber.
Also ich bin, wie ich schon so oft gesagt habe, ein Riesenfan von Therapie, weil ich mich ja dann auch immer wieder von anderen Seiten kennenlerne oder von anderen Augen oder Ohren betrachtet sehe und dann auf Sachen komme, wo ich selber noch nicht drauf gekommen bin. Aber als du das jetzt alles erklärt hast, da kommt dann eine Supervision regelmäßig, da geht man ins Gespräch. Mhm. Die Menschen, die ja eh schon Probleme haben und sagen so, um Gottes Willen, einer fremden Person meine persönlichsten Sachen zu erzählen und dann wird da noch eine andere Person mit involviert, die dann nochmal drauf guckt.
Mhm.
Ah! Also ich finde das super, aber ja. Menschen, die halt gar keine Therapieerfahrung haben und extrem privat sind und sich noch nie anvertraut haben, weil sie vielleicht mit sehr vermeidenden Eltern aufgewachsen sind und das gar nicht kennen, über Emotionen zu sprechen.
Ja.
Wie kann man die da ranführen, dass das nichts Böses ist, dass das was Gutes ist und dass das helfen kann?
Ja, also ich glaube, am besten ist, indem man das total ernst nimmt, dass da jemand sagt, okay, das ist total intim, das ist mir total wichtig, das bin ich, was ich hier erzähle, das erzähle ich sonst niemandem und das wertzuschätzen, das ernst zu nehmen, das zu respektieren. Und dann vielleicht auch zu gucken, warum ist das so wichtig? Also gab es da vielleicht Erfahrungen, die man gemacht hat, wo Leute da vielleicht auch Wissen ausgenutzt haben? Gibt es da vielleicht eine Verletzlichkeit? Das kann man ja auch ansprechen. Ja, und wenn Personen dann so total ausschließen, dass das für sie überhaupt jemals in Frage kommt, dann gibt es ja andere therapeutische Settings. Ja, genau. Also da... Wenn man da einfach weiß, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da vielleicht sogar mal gefilmt werde und das schaut sich dann ein Supervisor an, dann kann man das zum Beispiel nicht in so einer Lehrambulanz, so eine Therapie dann machen. Mhm. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man dann keine Therapie machen kann, sondern dann schaut man halt, ne, wie findet man da vielleicht jemanden, wie findet man eine Lösung, die vielleicht auch gut funktioniert, dann sagt man vielleicht, okay, dann ist es kein Video, was kann man sich vorstellen, dass man da so gemeinsam schaut, ne? Aber nicht über die Leute hinweg.
Also immer die Privatsphäre und vor allem die Bedürfnisse von jedem einzelnen Menschen respektieren. Es gibt ja Menschen, die sagen, absolut. Ja, ist mir doch egal, wenn ich gefilmt werde, und andere wiederum sagen so, auf gar keinen Fall.
Ja,
und das darf man dann natürlich auch kommunizieren.
Aber das würde ja auch früh kommuniziert werden.
Ja.
Also so Videoaufzeichnung oder so, das ist immer im Therapie, im Behandlungsvertrag ist das ja mit drin, das wird am Anfang besprochen. Und wenn das dann ein Thema ist, dann bespricht man das ja früh.
Das ist ja nicht kommt so, nicht also, einfach so.
Nee, da kommt niemand nach 20 Sitzungen oder also kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand nach 20 Sitzungen plötzlich sagt, ach übrigens, nächste Woche würde ich gerne mal ein Video machen. Das wäre ja total überstürzt, ne?
Ja,
und total überrumpelnd. Das würde, glaube ich, niemand machen.
Also ich habe dich hier eingeladen, weil, wie gesagt, mein Produzent Jan deine Visitenkarte im Sommer auf Festivals immer wieder hat liegen sehen. Wir nennen natürlich gar keine Namen. Wir wahren hier natürlich auch die Privatsphäre. Aber hast du auch schon MusikerInnen, die auf deine Visitenkarten reagiert haben?
Ja, es gibt schon Reaktionen, genau. Und ich habe auch so... Ich habe jetzt auch im Oktober, das fängt ja jetzt alles erst so an, ich habe wirklich bislang nur diese Postkarten auf Festivals verteilt. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Also das, und umso schöner ist es zu sehen, wie sehr die Leute auch, ich habe mich so gefreut, dass du mich eingeladen hast. Wie schön, dass ich hier auch ein bisschen was erzählen darf. Das ist total toll für mich. Ich habe auch schon einen Vortrag nächsten Monat für ein Label, die halt irgendwie wissen wollen, wie hängt Stress mit psychischer Gesundheit, vor allem auf Tour zusammen, oder zum Beispiel auch, was die auch brennend interessiert ist, wie geht man mit dieser Doppelrolle um als Musiker, der irgendwie sowas darstellt für seine Fans, aber irgendwie ja auch ständig online präsent sein muss und sich irgendwie auch persönlich zeigen muss, auch total schwer, sich da abzugrenzen.
Social Media, ganz krass, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was für ein Riesendruck da auch, ne? Ständig authentisch zu sein, ist ja total schwer. Und genau, also ja, ein bisschen was geht schon los auf jeden Fall.
Also du bist ja nicht nur für MusikerInnen da, sondern eben auch für Labels, wie du es gerade gesagt hast, für CrewmitgliederInnen, die darf man ja nicht vergessen. Also nicht alle Menschen, die man auf der Bühne sieht, das ist nicht das ganze Team, es ist noch ein Riesenteam hinter der Bühne. Und das sind die auch ganz viel körperliche Arbeit leisten und ganz spontan immer Probleme fixen müssen. Jeden Tag zum Teil angeschrien werden, zum Teil nicht gesehen werden. Und die kommen auch irgendwann nach Hause und haben dann ein Tourtief.
Ja, und ich habe sogar das Gefühl manchmal, dass gerade die Crew-Szene, die Crew-Atmosphäre vielleicht eine fast noch stärkere Leistungsnotwendigkeit suggeriert. Ein bisschen komplexer Satz. Was ich meine ist, ich glaube, dass wenn man zum Beispiel in Veranstaltungsagenturen arbeitet und VeranstaltungstechnikerInnen gelernt hat, dass man da vielleicht sogar noch stärker als MusikerInnen auch so ein Gefühl bekommt oder ein Gefühl vermittelt bekommt von, ja, das sind halt 20-Stunden-Schichten. So ist es halt. Stell dich nicht so an.
Wow.
Ja, hier, ja, die Kiste ist schwer, aber so bis zum Weichei, ne? So, also das ist ja, das kommt ja auch nochmal aus so einer, sag mal, eher körperlichen Arbeitsatmosphäre. Wobei ich nicht sagen würde, dass jetzt so die Crewmitglieder, mit denen ich so interagiere, die Firmen, mit denen wir arbeiten, da herrscht sowas, finde ich, nicht. Also da finde ich, auch da merkt man größere Sensibilität für auch psychische Herausforderungen. Und ich finde, da sind alle total offen. Also gerade in der Musikindustrie passiert zumindest was.
Das ist schön. Das ist schön zu hören, dass, dass da zum Teil ein Safer Space immer mehr kreiert wird unter verschiedenen Teams.
Das wäre der Traum zumindest, ja.
Das wäre der
die
Traum.
Idee des Safer Space. Ist eben immer die Frage, wie ernst meinen die Leute das, ne?
Also wenn Einzelne im Team das ernst meinen, das ist super, aber wenn es natürlich nicht alle an einem Strang ziehen, ist schwierig.
Genau, und vielleicht auch so, ich finde, es hat ja auch eine total hohe Gefahr, dass es so Virtue Signaling wird. Ne?
Also, was heißt das?
Virtue Signaling ist, glaube ich, so ein politischer Begriff, der quasi so beschreiben soll, wenn man etwas nur macht, um zu zeigen, dass man es macht. Ne? Also Virtue Signaling wie so ein Aushängeschild, sich dahin zu hängen, um sich dann quasi abgesichert zu fühlen. Ne? Und das ist halt total gefährlich. Also Beispiel wäre jetzt, wenn zum Beispiel ein großes Label sagen würde, ja, wir machen hier einmal im Monat, gibt es hier so einen freiwilligen Workshop zu Mental Health. Wir tun ja alles für unsere Künstlerinnen. Mhm. So, was sollen wir denn noch machen? Ne, dann wird Mental Health, Gesundheitsförderung, psychische Gesundheit der Musikerin zu einem Aushängeschild, zu einem Signal, zu einem Leuchtfeuer. Mehr nicht eigentlich. Und das ist natürlich immer die Gefahr, ne?
Ja. Aber das ist mega cool, dass du jetzt schon Vorträge halten darfst bei eben Agenturen und Labels, was wahnsinnig wichtig ist, gerade jetzt, wo der Festival Sommer vorüber ist. Also Festival ist natürlich für die Menschen, die vor der Bühne stehen, die Fans sind, absolut mega cool, wenn sie genug zu trinken haben natürlich und keine schlechten Erfahrungen punkto Sanitäranlagen machen. Aber für die MusikerInnen und die CrewmitgliederInnen, die dann wirklich den ganzen Sommer über von A nach B fahren, alles wieder einladen müssen, wieder aufbauen müssen, funktionieren müssen, dazwischen auch krank werden und trotzdem natürlich auch den Termin wahrnehmen müssen, das ist heftig.
Das ist total heftig, ja. Boah, du sprichst ja auch schon wieder so viele Sachen an, ne? Also auch diese...
Ich habe mit diesen Menschen zu tun.
Ja, aber es also wirklich, ich finde auch dieses, ja, krank arbeiten müssen, das ist so grausam. Also, es ist häufig so alternativlos. Ja, also ich war jetzt auch ein bisschen angeschlagen und wir haben letzte Woche auch gespielt auf einem Festival und ich war jetzt nicht so angeschlagen, dass ich wirklich überlegt habe, kann ich den Gig spielen oder nicht. Mhm. Aber ich war so angeschlagen, dass ich, wenn ich jetzt einen festangestellten Job hätte, in dem ich wüsste, ich muss mit anderen Menschen interagieren und es gibt zum Beispiel eine Ansteckungsgefahr, ich mir schon die Frage gestellt hätte, gehe ich zur Arbeit oder nicht?
Ja.
So, und die kann ich mir da nicht stellen. Also es geht ja nicht, dann kann ja der ganze Gig nicht stattfinden. Also
verlieren alle ihr Geld.
Alle verlieren ihr Geld, die Fans sind sauer und jetzt ist es bei uns so, ich hätte schon die Sicherheit, dass ich das sagen könnte, aber ich kann mir vorstellen, dass es da auch Bands gibt, wo du dir dann auch anhören musst, ach wirklich, bist du wirklich zu krank, um jetzt hier dieses Konzert zu spielen? Also ich glaube, da ist dann einfach die finanzielle Not auch einfach so groß, ne? Das hat ja gar nicht dann unbedingt damit zu tun, dass man jemanden als weich hinstellen will, aber die finanzielle Not ist überall da, ne?
Ja, das hat AC Avalon ganz detailliert hier im Podcast erklärt. Der ist ja Tour-Drummer und Tour-Gitarrist, unter anderem für Deine Cousine, ist auch mit Jennifer Rostock auf Tour gegangen.
Okay.
Oder mit ZSK unter anderem. Und der hat hier im Podcast erzählt, dass der eine ganz krasse Mittelohrentzündung hatte und auf einem Ohr auch Tinnitus hatte als Schlagzeuger, der fast jeden zweiten Tag während 3 bis 4 Wochen spielen muss vor zum Teil 5.000 bis, weiß ich, 8.000, 10.000 Fans.
Ja. Ja, und was ist deine Absicherungsmöglichkeit?
Nischt.
Ja, das ist auch grausam, ja. Also andere Jobs haben Berufsunfähigkeitsversicherungen, die funktionieren. Das kriegst du als Musiker oder Musikerin, kriegst du die nicht. Also gibt es sicherlich auch Formate, aber da sprechen wir nicht über eine Berufsunfähigkeitsversicherung, wie sie sonst auch flächendeckend abschließbar ist, ne? Ja, ich hatte auch schon so Momente. Also ich kann das auch teilen, ja. Ich erinnere mich an einen Gig, den wir gespielt haben in Luxemburg.
Da komme ich her.
Da kommst du her?
Moin.
Aus Luxemburg, ja. Luxemburg? Ja, da haben wir da im Atelier gespielt.
Ah ja.
Schöner Ort, nette Leute.
Mit wem hast du da gespielt?
Mit dem Lungenpack, ne?
Ah ja,
und,
witzig.
Wir waren da und ich war vorher schon ein bisschen krank und an dem Tag habe ich Fieber gekriegt. Und wir waren auf Tour, ne? Also wir waren, ich weiß nicht mehr, wo wir am Tag davor gespielt haben. Ich alles im Fieberdelirium vergessen. Nee, aber ne, also wir waren wirklich in einem bestehenden, in einem bestehenden Tour-Lag, nennt man das ja dann. Also es waren irgendwie 4 oder 5 Gigs am Stück. Und Luxemburg lag, glaube ich, in der Mitte oder der vorletzte Gig. Und dann habe ich da Fieber bekommen. Und ich weiß noch, wie ich halt in den Backstage kam. Du stehst ja in diesem fahrenden Bus. Alles ist schrecklich, wenn du erkältet bist, weil da ist dann eine Klimaanlage. Die ist viel zu stark. Du hast sowieso schon einen trockenen Hals. Mhm. Du kannst ja nachts auch nicht mal richtig aufstehen, weil alles wackelt, um mal dir einen Tee zu machen. Also es ist alles mit unglaublich viel Kraft verbunden. Und dann bin ich da reingekommen. Und obwohl der Ort eigentlich so schön war, ich mich da hingesetzt und habe gemerkt, ich habe erhöhte Temperatur und ich habe sofort angefangen zu weinen, weil ich wusste, egal was, wofür ich mich entscheide, die Entscheidung ist schlecht. Es war die absolute Hilflosigkeit. Entweder ich bleibe hier, ich habe heute Fieber, ich nehme vielleicht Aspirin-Komplex und funktioniere auf der Bühne, habe einen Scheiß-Gig, mir geht es danach schlechter als vorher. Und ich frage mich, was habe ich meinem Körper da angetan? Das ist so Option 1. Option 2 ist, ich sage jetzt allen, ich kann nicht, ich habe Fieber, ich muss nach Hause, ich kann diesen Gig nicht spielen. Das ganze Tour-Leg wird abgesagt. 25 Leute haben 2 Tage am Stück einen riesigen finanziellen Ausfall. Und ich muss mit der Verantwortung leben. Obwohl ich doch eigentlich nur Gitarre spiele. So, ne? Also, ja. Und das ist so krass, das kann einem da auch keiner abnehmen.
Wie hast du dich entschieden?
Ich habe den Gig gespielt.
Und danach?
Ging es mir nicht so gut. Aber ich habe es überlebt. Irgendwann ging die Erkältung auch wieder weg. Ja. Ja, also es war ja jetzt, ich sag mal, Gott sei Dank nichts,
zum Glück,
nichts Größeres. Ja, also es könnte ja auch, es gibt ja auch ganz andere Krankheiten. Es war einfach eine starke Erkältung, ja. Und ich hatte auch Fieber. Mhm. Aber es ging dann auch wieder weg. Und aber ich erinnere mich noch, wir haben dann auch, es gab noch so einen ähnlichen Gig. Auch in Bonn, da war das auch, da hatte ich so stark Fieber, da habe ich dann so, also auch so gefiebert, war so erkältet und es war genau dieselbe Situation. Also ich habe das schon mehrfach erlebt und ehrlich gesagt, so in meinem Umfeld, die ganzen Musikerinnen und Musiker, mit denen ich so zu tun habe, die kennen das ja auch. Die Frage, wo ist meine körperliche Grenze, und kleiner Spoiler, die ist viel zu weit hinten.
Ja, es gibt einen Song von Queen, Show Must Go On. Und ja. Freddie Mercury hat das, glaube ich, nicht ohne Grund gesungen. Mhm. Der wusste genau, was er macht. Er hat ja seine HIV-Erkrankung wirklich sehr spät auch erst rausgehauen. Ja. Und deswegen, das ist etwas, da machen sich halt Menschen, die Konzertkarten kaufen, natürlich keine Gedanken drüber. Ich habe mir auch sehr lange keine Gedanken drüber gemacht, bis ich jetzt in diesem Format mir sehr oft angehört habe, dass man einfach dauernd über seine Grenzen geht. Und dann ist es natürlich kein Wunder, dass man eine Angststörung oder eine Depression kriegt.
Ja.
Das ist völlig normal, weil das einfach, oder wie Josi Miller in der letzten Folge gesagt hat, es ist nicht natürlich für eine Person vor 10.000 Menschen zu funktionieren und dass 10.000 Menschen einen anstarren und eine Erwartungshaltung haben.
Ja.
Das kreiert Angst und Druck. Das ist ganz, also wenn es nicht so wäre, wäre es ja nicht normal.
Absolut.
Und das ist halt, das ist so krass, was, in was für eine, und jetzt sagen wahrscheinlich einige Menschen, ja gut, die Person hat sich das ja ausgesucht. Die hat sich
man
das ja
ausgesucht. Man muss ja dankbar sein.
Ja, man muss ja dankbar sein. Also die meisten MusikerInnen, die ich jetzt kennengelernt habe, und das sind ein paar tausend, die machen die Musik ja primär für sich, nicht für andere.
Ja.
Und sie bringen sie dann raus, weil sie merken, oh, das sind andere, die das auch interessiert und ich könnte Geld damit verdienen. Ich kann mit meinem Hobby Geld verdienen.
Ja, wie geil ist es?
Ja.
Ja.
Und dann kommt aber dann die Erwartungshaltung. Oder wie ich immer wieder von Adele spreche. Adele, die ja bis vor ein paar Jahren noch ganz schlimmes Lampenfieber hatte.
Ja.
Also die hatte ja völlige Panik, auf die Bühne zu gehen.
Ja.
Und erst seit München, glaube ich, da hat sie das erste Mal gesagt so, jetzt fühle ich mich wohl.
Ja, krass.
Nach wie vielen Alben? Nach 5?
Aha.
Also abgefahren.
Ja. Meine Kollegin Franziska Lauter, die leitet den MIM-Verband, ist eine ganz, ganz tolle Psychologin, die betont genau diesen Spagat immer. Ja, also dass es bei Musik so bizarr ist. Auf der einen Seite ist Musik was Befreiendes. Das lässt den Stress abbauen, es entlässt den Druck. Musik ist ganz intuitiv, es ist körperlich, es ist ganz schön, es ist was ganz Besonderes, löst Glücksgefühle aus. Und gleichzeitig ist es so, dass Musikerinnen und Musiker eine der gefährdetsten beruflichen Gruppen für psychische Störungen sind. Und diese Gleichzeitigkeit, ich finde, die hast du gerade genau richtig beschrieben, ne? Also so, dann merkt man, ah, vielleicht kann ich damit Geld verdienen. Das ist ja total krass. Da sind Leute, die sagen mir, wie toll sie meine Songs finden. Die geben mir Geld dafür, obwohl ich mir das einfach nur ausgedacht habe. Das ist am Anfang, ist das so verstärkend und so groß. Und dann irgendwann, und ich finde, da müssen wir ja auch über eine Leistungslogik, über eine kapitalistische Verwertungslogik sprechen, kommt ja auch der Moment, wo man denkt, es muss immer mehr sein. Und dann sprechen wir auch über Social Media. Da gibt es eine unausgesprochene Erwartungshaltung, wie intim das sein muss, wie oft man posten muss, der durch Algorithmen befördert wird, weil die kapitalistisch verwertbar sind. Ja, je mehr du postest, je mehr Leute mit dir interagieren, desto mehr Geld können soziale Plattformen auch mit dir machen. Und du gerätst ja irgendwann wirklich in so einen Strudel aus Erwartung, die auf so vielen Ebenen auf dich einprasseln. Ich mache das auch nicht mehr. Ich meine, was du jetzt gerade nicht gesagt hast, was ich auch gar nicht schlimm finde, ist, ich hatte ja eine Zeit lang ein Solo-Projekt, ne? Und das lief super. Also es war, ich habe dann so erst Festivals gespielt und dann Solo-Shows gespielt. Und dann Anfang 2020, noch vor Corona, habe ich meine erste richtige große Solo-Tour mit Band gespielt. Die lief unglaublich gut. Es war so toll. Und ich habe zu dem Zeitpunkt schon gemerkt, ich kann das aber nicht für immer machen. Das ist so krass anstrengend. Und dann haben wir in Berlin gespielt, das weiß ich noch, in Binu, es war ausverkauft, 450 Leute, ich war so stolz. Ich stand auf der Bühne, es war ein unglaubliches Konzert, Shoutout an alle, falls irgendjemand zuhört, der da war, ihr habt es zu einem unglaublichen Abend gemacht. Und dann bin ich da die Treppe runter und ich wusste in dem Moment, das war der schönste Moment, den ich mit diesem Projekt jemals erleben werde. Und so war es dann auch, es kam Corona und ich habe irgendwann gemerkt, ich kann und will diese Erwartungen nicht mehr erfüllen. Und dadurch, dass halt Corona kam, und uns oder mir auch so ein bisschen so, so das Movement weggenommen hat, so den Moment, ja, so die Situation, in der man dann so vielleicht da reinwächst. Im Nachhinein muss man fast sagen, vielleicht hatte ich da Glück, weil ich echt gemerkt habe, das sind so viele Erwartungen. Meine Band hatte Erwartungen an mich, die Leute in den sozialen Medien, auch wenn die Leute, die zu meinen Shows gekommen sind, immer die süßesten der Welt waren, ne? So die Erwartungen, du bist halt einfach nicht mehr nur Musiker oder Musikerin. Du bist halt auch Content Creator und Geschäftsführer und Bilanzbuchhalter und so. Und das finde ich schon alles ganz schön krass. Das sagt dir halt niemand in dem Moment, wo du mit deiner Akustikgitarre einen richtig geilen Song schreibst. Sagt dir niemand.
Im Kinderzimmer ganz oft.
Ja.
Und was dann alles dran hängt.
Ja.
Das ist krass. Es gibt auch dieses Reel, was ich immer wieder in letzter Zeit sehe von Björk, die in den, glaube ich, 90ern ein Interview gegeben hat und da hat, glaube ich, Letterman, sie gefragt, also irgendein so Late-Night-Host hat sie gefragt, weißt du eigentlich, was du für eine Verantwortung hast als Musikerin, die weltweit überall ausverkaufte Touren spielt, anderen gegenüber? Also was du sagst und was du machst. Und hat sie gesagt, nö, also die Leute, die meine Musik hören, da übernehme ich keine Verantwortung. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Die hat eine ganz krasse Grenze gesetzt.
Ja.
Aber da gab es noch kein Social Media. Das war eine ganz andere Zeit.
Ja.
Und ich höre das immer wieder von MusikerInnen, die zu mir ins Interview kommen, bei Flux FM, dass die dann einfach sagen, ich bin in Wirklichkeit introvertiert und ich bin sehr dankbar, dass ich ein Label habe. Aber, und dann steht auch meistens die Labelfrau oder der Labelmann, die Labelperson neben der Artist-Person, die dann aber zum Glück sagen darf, ich muss aber mindestens 2 Reels pro Tag machen. Und das kann ich aber nicht immer, weil es mir einfach manchmal, das ist zu viel Druck.
Ja.
Weil ich bin introvertiert und ich verstehe das. Eine Person, die introvertiert ist, versteht das. Manchmal geht das nicht, aber man muss, weil man hat ja den Deal gemacht, ich werde marketingtechnisch unterstützt, indem ich Content kreiere. Aber eigentlich will ich doch nur mit meiner Gitarre Musik machen.
Ja. es gibt keine andere Möglichkeit mehr, um als Künstler oder Künstlerin wirklich Anlauf zu bekommen, als über Algorithmen, über die Spielregeln von Social Media. Es funktioniert anders nicht.
Ja, das ist mit diesem Podcast auch so. Ich kriege immer gesagt, muss jeden Tag posten. Ich habe die Kraft und die Zeit auch nicht, das zu machen, weil ich viel dann auch wieder meine Batterie aufladen muss. Ja. Ich krieg das nicht hin.
Du machst den ja noch über deine Arbeit hinaus, gell?
Ich mache das gratis nebenbei.
Ja.
weil mir das Thema wichtig ist, weil ich einfach merke, da ist Redebedarf und die Off-Air-Gespräche, die ich einfach mit KünstlerInnen im Interviewkontext habe, die sind zum Teil so krass inspirierend und die Fans, ich möchte einfach, dass die Fans das hören, wie es denen wirklich geht, weil im Radiokontext, drüben ist das Live-Studio, da machen wir einfach... Ja, dein neues Album, was hast du dir dabei gedacht? Was geht's in deiner neuen Single? Wo gehst du auf Tour? Mhm. 5 Minuten um. Ja. So. Und dann die Off-Air-Gespräche. Ja, ich habe da kämpfen müssen und ich habe jetzt diese Therapie angefangen. Und die Fans, die müssen das hören. Und die wollen auch, dass die Fans das hören, aber ja, es gibt nicht immer die Möglichkeit, das dann zu erzählen. Und das, ja, ich mache das nebenbei, das ist richtig.
Ja. Ja, ist nachvollziehbar, dass du da dann nicht noch Lust hast, dir irgendwelche Reels aus den Fingern zu saugen.
Nein. Also. Nee, aber wir haben jetzt schon sehr viel über die dunklen Seiten von MusikerInnen gesprochen. Also das, was viele Leute, die sich Konzertkarten dann kaufen und nicht in dieser Bubble drin sind, das ist normal, dass man sich das dann nicht vorstellen kann. Und da kommen wir dann zum Thema Drogen.
Mhm.
Ganz viele MusikerInnen fangen irgendwann an, ganz unschuldig und dann eben durch dieses die ganze Zeit warten, von A nach B fahren, die ganze Zeit funktionieren, krank sein und so, fangen irgendwann an, Drogen zu nehmen und wissen nicht, wie sie da reingekommen sind oder wie sie wieder rauskommen.
Mhm.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, auch gerne. Also ich finde, das, was du beschreibst, ist ja vielleicht sogar noch eine der harmlosesten Wege, um in die Abhängigkeit zu geraten. Also wenn man einfach Langeweile hat, wenn man ständig warten muss. Aber was ich eben auch glaube und was sich auch immer wieder zeigt, ist, dass Menschen ja Substanzen nutzen, weil sie ja auch eine Form der Coping-Strategie sind. Eine absolut dysfunktionale Coping-Strategie, aber es sind Strategien, die einfach zum Beispiel den Kopf mal im Moment ausschalten, die einfach mal kurz ein gutes Gefühl geben, ein Hoch geben, die, man sagt das ja, ich finde es ganz schrecklich, soziales Schmiermittel sind, ne? Also zum Beispiel Alkohol, das sagt man ja so, ne? Soziales Schmiermittel.
Dass man lockerer wird.
Genau, man wird lockerer, man spricht, man macht sich nicht so viele Gedanken, wie man wirkt, man durchbricht vielleicht Grenzen, die man sich selber so auferlegt, was man sagen darf, etc., wirkt dadurch irgendwie befreiter. Und das ist der Anfang von einem Teufelskreis. Mhm. Und der ist gleichzeitig aber auch oft so nachvollziehbar, ja, wie der entsteht. Und ich weigere mich zum Beispiel total, Menschen, die tatsächlich abhängig sind, so die Verantwortung so komplett dafür zu geben. Das gibt's ja ganz oft, ne, dass Leute irgendwie sagen, ja, der Alki oder so, ne, der hat, warum schafft er es nicht aufzuhören? Warum hat er überhaupt damit angefangen und so? Ne? Also ich habe so das Gefühl, das ist so ganz oft das Narrativ. Mhm. Ja, als hätten da Leute einfach nur die Willenskraft nicht gehabt, im richtigen Moment Nein zu sagen. Und da habe ich aus der Psychologie einfach eine ganz andere Sicht drauf. Also ich finde, dass wir da eben auch darüber sprechen, warum fangen die Menschen an? Ist das vielleicht total funktional? Das auch da sprechen wir wieder über biologische, über psychologische und soziale Aspekte.
Wie sind sie aufgewachsen? Das ist ja das Hauptproblem von Sucht, oder? Also wie man aufgewachsen ist, weil das Problem ist ja nicht die Sucht selber, sondern meistens die Angst oder die Depression. Die Drogen sind dann dazu da, um das halt wegzumachen.
Da wird es halt richtig dysfunktional, genau, wenn man versucht, irgendwas wegzumachen mit den Drogen, genau. Ob das jetzt unbedingt die Kindheit oder die Erfahrung aus der Kindheit sind, auf jeden Fall ein großer Risikofaktor, ne, wenn die Eltern abhängigkeitserkrankt sind, auf jeden Fall. Aber es gibt auch, wir müssen auch darüber sprechen, wie über Alkohol in unserer Gesellschaft gesprochen wird. Also
man kriegt
Alkohol
es überall
ist
zu kaufen.
Überall zu kaufen, es wird glorifiziert, es gilt auch in Peergruppen teilweise als Druckmittel, ne? Also das kommt auch noch dazu. Dann gibt es auch ganz normale Lernmechanismen, die im Gehirn passieren. Du hast vielleicht leicht angetrunken, schaffst du was, was du dir sonst nicht zugetraut hättest, zack, wird Alkohol mit was Positivem verbunden, ja, ganz normaler Lernprozess.
Im Dating-Kontext.
Im Dating-Kontext.
Dass man dann immer was trinken muss.
Richtig, und dann hast du positive Erwartungen, die mit Konsum verbunden sind und es ist halt eine Erkrankung. Eine Abhängigkeit ist eine Erkrankung und diese Menschen brauchen Hilfe. Und da finde ich, muss das Stigma einfach weg. Ja, dass das irgendwie willensschwache Leute sind, die dann irgendwie zum Glas oder auch zu anderen Drogen greifen. Ja, also ich finde auch bei Cannabis, wir müssen nicht darüber sprechen, wie wissenschaftlich und nachhaltig fundiert auch die Legalisierung ist, ja, weil sie einfach entkriminalisiert und da gibt es ja Studien zu, aber Was ich finde, was manchmal etwas kurz kommt, was man auch nicht immer im selben Atemzug sagen muss, aber Cannabis ist, hat ein unglaubliches, ein nicht zu überschätzendes Risiko für psychotische Erkrankungen. Ja, also vor allem, wenn man als Jugendlicher regelmäßig Cannabis konsumiert.
Wenn das Gehirn noch nicht fertig entwickelt ist.
Genau, aber auch als erwachsene Person kann das durchaus passieren, wenn man zum Beispiel mal zu viel raucht oder so. Ne? Aber ich will jetzt hier gar nicht Cannabis, verdammt, das ist überhaupt gar nicht, das ist auch gar nicht meine Position. Ich finde, jeder soll.
Aber was kann passieren?
Ja, also dass du halt vor allem Halluzinationen bekommst, dass du vielleicht wahnhaft wirst, ja, also dass du dich verfolgt fühlst, dass du vielleicht Eifersuchtswahn hast oder Beziehungsideen hast, ja, dass Menschen irgendwie mit dir in Beziehung stehen, obwohl du die gar nicht kennst. Und dieses Risiko, ich kenne jetzt die Studien nicht aus dem Kopf, aber das ist auf jeden Fall deutlich erhöht und gilt auch als einer der größten Risikofaktoren für Schizophrenie. Ja, ist regelmäßiger Cannabiskonsum.
Echt?
Ja.
Krass.
Mhm.
Ich dachte, Schizophrenie wäre immer biologisch. Also, dass man das nee. Von...
Nee, tatsächlich nicht. Also bei Schizophrenie gibt es ganz viele verschiedene Risikofaktoren, Cannabiskonsum, aber auch Genetik. Wir sprechen auch über urbanes Aufwachsen. Wir sprechen über männliches Geschlecht. Wir sprechen über Migrationserfahrung. Migrationserfahrungen sind ein ganz großer Risikofaktor für Schizophrenie. Also man erlebt häufig psychotische Störungen bei Geflüchteten, einfach weil das ja auch traumanah ist, ja, und teilweise auch traumatisch war. Und Trauma ist auch ein Risikofaktor für psychotische Störungen. Genau. Und dann eben auch natürlich neurobiologische Sachen. Man ging lange Zeit davon aus, dass es am Dopamin liegt. Mittlerweile spricht man auch über andere Gehirnfaktoren, präfrontalen Kortex, Entwicklung etc. Aber ja, also Cannabiskonsum ist zum Beispiel, wir haben ja heute auch schon über Prävention gesprochen, ist zum Beispiel so eine Sache, die häufig in Präventionsprogrammen halt versucht wird zu adressieren. Vor allem bei Jugendlichen, ne? Wie du gesagt hast, wenn das Gehirn noch nicht entwickelt ist, dass man eben früh interveniert. Aber bei Alkohol ist das ja auch so.
Ja.
Also Alkohol und worüber wir auch sprechen müssen. Was meinst du? Was ist die größte Sucht in Deutschland?
Zigaretten.
Das müsste stimmen, genau. Aber was ist die, du hast recht. Ja, die Zigaretten.
Du meinst jetzt von Drogen,
ja. Ich meine, was Substanzen angeht, ja.
Ich glaube, Alkohol.
Nee, es sind Medikamente nach meinem Wissen.
Ach so.
Also ich glaube, die Medikamente haben die Alkoholabhängigkeiten abgelöst.
Sind wir mittlerweile schon da, wo Amerika ist? Also man sieht das ja in einem amerikanischen Film, dass für alles Pillen genommen wird.
Genau, also ich kenne die Zahlen jetzt auch nicht, die aktuellen nicht ganz genau. Aber ich weiß, dass es immer sehr nah beieinander ist. Und soweit ich weiß, müssen wir nochmal nachgucken, vielleicht im Nachhinein einmal richtig stellen. Aber soweit ich weiß, sind die höchste Abhängigkeitsrate besteht bei Medikamenten und das sind zum größten Teil sind das Benzos, also Benzodiazepine, Beruhigungsmittel.
Ja.
Ja, und das ist auch etwas, worüber man sprechen muss. Wenn Menschen psychische Probleme haben, dann gehen die zum Hausarzt in den meisten Fällen. Und der Hausarzt sagt, ja, ich gebe ihnen mal was, das hat noch immer geholfen. Und das sind meistens Beruhigungsmittel, das ist Tavor, das ist Valium, das sind Beruhigungsmittel und die Menschen werden nicht darüber aufgeklärt, dass die total abhängig machen. Du kommst davon nicht mehr runter. Und auch da, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht, aber wir sprechen hier über Millionen von Menschen in Deutschland. Millionen von Menschen sind abhängig von diesen Beruhigungsmitteln.
Ja, weil man es beim Hausarzt bekommt und eigentlich müsste man vom Psychiater oder Neurologen nochmal ein Aufklärungsgespräch bekommen.
Genau, und eigentlich darf man die auch nicht länger als 4 Wochen nehmen.
Ah, krass.
Ja, weil du dann halt körperlich sonst nicht mehr davon loskommst. Und
ja.
Das ist auch, das werden dann noch Drehtürpatienten. Das sind dann Leute, die sind dann irgendwann abhängig und weil sie damit ihre Ängste zum Beispiel loswerden. Mhm. Aber dann kommen die Ängste natürlich irgendwann zurück, weil der Körper ja eine Toleranz gegen das Medikament entwickelt. Und dann bricht alles zusammen, dann ist die Angst riesengroß und man hat eine Drogenabhängigkeit. Dann muss man ins Krankenhaus und dann wird da erstmal ein Entzug gemacht. Und dann muss man halt hoffen, dass es nicht wieder passiert. Na, also Drogen.
Heftig.
Ja.
Ich weiß von, das ist ja dieser berühmte Club 27, da ist Amy Winehouse drin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, wer noch, Janis Joplin, ganz berühmte Namen sind da drin und die haben ja alle das vermischt, Alkohol, ganz oft mit eben Medikamente gegen Angst. Und zu viel davon genommen. Oder hier Heath Ledger. Mhm. Heath Ledger hat von allem ein bisschen zu viel genommen und ist deswegen gestorben. Das war auch kein Suizid, sondern das war ein Unfall.
Ah ja, okay.
Weil er war ja mitten dabei, Joker zu drehen und hat sich extrem vorbereitet für diesen Film. Und das war ein Unfall, weil er halt davon die Mischung gemacht hat.
Ja, verstehe.
Das ist so krass. Das war mir, also ich bin froh darüber, dass ich in einer Suchtfamilie aufgewachsen bin und gesehen habe, so will ich es nicht machen.
Okay.
Deswegen, ich habe Angst vor diesen Medikamenten. Und wenn mir wurde das schon ganz oft vorgeschlagen von Ärzten, ob ich das nehmen möchte, und ich habe immer Nein gesagt.
Ja.
Ich habe jetzt nur bei einem Schlafmittel Ja gesagt und das habe ich auch nicht vertragen. Da war ich wie auf wie so ein Space-Cookie, 24 Stunden, habe ich gesagt, okay, kann ich nicht nehmen. Ich muss halt so durch.
Okay.
Aber das ist krass, ne? Ja. Wenn es natürlich ein wohlig warmes Kuschelgefühl macht und man kann endlich den Kopf ausschalten, klar nimmt man das weiter.
Ja, genau. Also da muss man auch sagen, dass, was ich auf keinen Fall auch hier vermitteln will, ist, dass Medikamente schlecht sind. Also auch da gibt es durchaus Medikamente, die total sinnvoll sind. Und es gibt sogar Situationen, in denen auch abhängig machende Beruhigungsmedikamente sinnvoll sind. Zum Beispiel, wenn jemand wirklich total lebensgefährdet ist. Mhm. Also wenn jemand hochsuizidal ist, dann helfen so Benzodiazepine, um die Person einfach kurz auch ein bisschen so
zu stabilisieren,
genau, durch Entspannung und so. Ne? Also das muss man, ich will hier nicht stehen als derjenige, der sagt, Medikamente per se schlecht, ne? Aber die Abhängigkeitszahlen sind wirklich beängstigend. Einfach, und das ist halt das Ärgerliche, einfach weil da häufig Ärzte und Ärztinnen hinterstehen, die sich einfach, die haben das irgendwie so routinisiert, ja. Also für die ist das dann einfach okay hier. Ne?
Ja, krass. Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen. Wir nennen, wie gesagt, keine Namen. Du hast deine Postkarten, Visitenkarten auf Festivals liegen lassen und einige MusikerInnen haben schon darauf reagiert. Welche Art von Belastungen haben einige, die sich dir anvertraut haben?
Darüber würde ich jetzt nicht sprechen wollen. Mhm. Was ich aber auf jeden Fall sagen würde, ist das, worüber wir jetzt hier schon gesprochen haben.
Da war alles dabei.
Da ist alles dabei, ne? Also ich meine, es ist ja auch allein schon von der Prävalenz her so, dass total viele Leute in unserer Gesellschaft mit Depressionen zu kämpfen haben. Mhm. Ne? Man gibt immer so unterschiedliche Studien, aber man sagt schon, dass aktuell etwa 10-15% der Menschen depressiv erkrankt sind.
Krass.
Und das ist jetzt so die offizielle Zahl aus den Studien. Ja, bei Ängsten ist es ähnlich, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und das bildet sich ja natürlich in so einer besonders vulnerablen Gruppe auch stärker ab.
Mhm.
Aber ich würde auch sagen, dass psychologische Beratung immer erstmal eine Anlaufstelle ist, um dann weiter zu gucken, wie es geht. Und ich habe da zu wenig Berufserfahrung, um jetzt sagen zu können, was da eben so der größte Teil ist. Ich habe halt tatsächlich mehr Berufserfahrung in der Psychotherapie jetzt gemacht aus den letzten Jahren und bin ja auch habe ja auch noch nicht viele Jahre auf dem Buckel, ne? Aber ich würde sagen, kann mir vorstellen, viele Leute, die merken, dass sie psychologisch herausgefordert sind, also dass sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, mit denen sie selber nicht mehr klarkommen. Wahrscheinlichkeit, dass die schon eine psychische Störung entwickelt haben, ist eher hoch.
Mhm. Wenn man jetzt Künstlerin ist und sagt, oh mein Gott, Jason, wie kann ich dich kontaktieren? Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes, deine Homepage in die Shownotes reinmachen. Und du sagst auch, dass du die Beratung telefonisch machen kannst, per Video oder gegebenenfalls auch vor Ort.
Mhm.
Wir haben es vorhin schon angesprochen, also MusikerInnen leben oft am Limit, geldtechnisch.
Ja.
Übernimmt da auch die Krankenkasse zum Teil?
Nee, Beratung übernimmt die Krankenkasse nicht. Was es aber gibt, und das finde ich auch toll, ist, dass der Mental Health and Music Verband, der hat Kooperationen, wo es über bestimmte Träger möglich ist, Teile der Kosten quasi übernehmen zu lassen. Das ist der eine Punkt. Und was wir bald machen wollen mit dem MIM-Verband, ist wie so eine Mental Health and Music Week, wo wir stark vergünstigt Beratungsgespräche anbieten wollen, die dann wirklich ausschließlich die Kosten decken, um einfach mal auch ein Angebot zu schaffen, das dann kurzzeitig niedrigschwellig da ist. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal auf die Seite zu gucken. Es gibt auch eine Instagram-Seite vom Verband. Genau, aber sonst ist Beratung Selbstzahlerleistung.
Das werde ich natürlich auch alles verlinken, den Verband,
gerne,
dass die Leute das sofort finden.
Ja, das ist toll. Also da gibt es auch viele Infos. Alles Mögliche.
Ich könnte jetzt noch stundenlang dir hier Löcher in den Bauch fragen, aber es fängt schon an dunkel zu werden. Es fängt auch gerade an zu regnen. In Berlin geht gerade hier wettertechnisch die Welt unter. Von ganz hell zu ganz dunkel.
Stimmt.
Wir hatten ja auch ganz dunkle Themen tatsächlich.
Ja.
Ich stelle jedem, der hier in diesen Podcast kommt, immer eine Frage, und zwar: Musik ist ja etwas, was verbindet. Musik ist etwas, was hilft. Welcher Song, wenn du dir einen aussuchen möchtest, hat dir am meisten geholfen in einer Zeit, wo es dir selber nicht so gut ging?
Wow.
Ja, das ist böse. Ich frage das nie am Anfang, weil es soll spontan kommen, und wir haben auch die Zeit, drüber nachzudenken.
Okay. Als es mir schlecht ging, welcher Song hat mir... Das ist Boat to an Island, On the Wall von Ben Howard.
Oh, Ben Howard, schön.
Ja, das war eine Phase, da ging es mir sehr schlecht. Und dieses Album, also dieses ganze Noonday Dream und alles, was seitdem passiert ist, das kann ich schwer in der Öffentlichkeit hören, weil es mich komplett defragmentiert. Also es ist wirklich, ja.
Das machst du zu Hause in deiner Kuscheldecke.
Das mache ich zu Hause in deiner Kuscheldecke.
Ja. Hey Jason, vielen, vielen Dank, dass du da warst und so offen darüber kommuniziert hast. Und ich hoffe, dass du eine sehr tolle Zukunft als Psychotherapeut vor dir hast.
Oh, ich danke dir. Es war richtig schön. Danke für deine Fragen und deine Offenheit.
Danke. Schönen Abend noch.
Dir auch.
Dieser Podcast ist ein Herzensprojekt und im Moment noch auf freiwilliger Basis. Ganz viele tolle Menschen helfen mir, diesen Podcast möglich zu machen, wofür ich sehr dankbar bin. Das heißt, wir verdienen kein Geld hiermit. Wenn ihr diesen Podcast wertvoll fandet, dann könnt ihr ihn gerne mit einer PayPal-Spende unterstützen. Auch für Kooperationen könnt ihr mich gerne anschreiben. Für beides gilt dieselbe E-Mail-Adresse: hallo@offairpodcast.de. Ohne die folgenden Menschen wäre dieser Podcast aber gar nicht möglich gewesen. Danke an Jan Kuhn für die Produktion, Konstanze Kaul für die Beratung und das Logo. Danke an den Fotografen Antoine de Saint-Val. Dieser Podcast wurde aufgenommen in den FluxFM-Studios in Berlin-Kreuzberg. FluxFM ist ein Independent-Radio- und DJ-Netzwerk in Berlin. Tagsüber mit viel neuer Musik und relevanten Themen, die unsere Gesellschaft beschäftigen. Abends mit Club-Sounds aus Berlin. Das Flux-Team kuratiert 30 digitale Programme, unter anderem Alternative Pop, Electronic Chill Out, Streams für Workout oder Yoga. Sogar Jazz ist mit dabei. Einfach immer gute Musik für zu Hause oder unterwegs. Zu hören auf fluxfm.de oder in der gratis Flux Music App.